Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen heute nach Israel bzw. in den Gazastreifen. Die israelische Armee hat alle Menschen aufgerufen, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, in Richtung Süden. Heute hat es dafür wieder ein Zeitfenster gegeben.
Das waren bestimmt Hunderte, die da sich in einem Konvoi bewegt haben Richtung Süden des Küstenstreifens. Man hat gesehen, wie diese Menschen die weiße Fahnen schwenkten. Das ist ja das internationale Zeichen, nicht auf Menschen zu schießen.
Was die Strategie der israelischen Armee ist im Norden des Gazastreifens und allgemein auf die Lage, schauen wir mit unserem Korrespondenten vor Ort. Außerdem geht es darum, was beim Migrationskompromiss beim Bund-Länder-Gipfel diese Nacht rausgekommen ist. Kurz zusammengefasst, Länder und Kommunen können mit mehr Hilfe vom Bund rechnen für die Unterkunft und Integration von Geflüchteten. Die wiederum sollen unter Umständen weniger Geld bekommen. Die Langfassung hört ihr heute in diesem Podcast und vor allem auch die Reaktionen auf diesen Kompromiss. Und wir sprechen übers Vorlesen. Sollte man viel öfter machen, sich mal was vorlesen. Gegenseitig ist nämlich eigentlich eine schöne Sache. Finden auch die hier. Katzen. Wir sprechen drüber, warum es gut sein kann, Katzen etwas vorzulesen. Und noch eine Warnung, falls ihr aus München kommt und gerne mal mit dem Taxi oder mit dem Uber fahrt, schaut lieber noch ein zweites Mal auf die Rückbank, ob ihr auch wirklich nichts vergessen habt.
Sogar mal eine Krücke, wo der mit zwei Krücken eingestiegen ist, mit einer dann ausgestiegen ist. Aber so das Klassische, was tatsächlich immer liegen bleibt, ist entweder ein Handy, Schlüssel passiert auch häufig, gerade wenn man sich hinsetzt, oder halt auch Portemonnaie.
Das ist Taxifahrer Marcel, der uns nicht nur erzählt, was Leute alles verlieren, sondern auch, was man tun kann, wenn man was verloren hat. Und ihr erfahrt auch, warum Leute aus München da besonders betroffen sind. Sebastian Sonntag hier. Tag!
Deutschlandfunk Nova.
Verlasst den Norden des Gazastreifens. Dazu hat die israelische Armee die Menschen im Gazastreifen aufgefordert. Mittlerweile haben die israelischen Truppen Gaza-Stadt im Norden des Gazastreifens komplett umstellt und verfolgen weiter das Ziel, die Terrororganisation Hamas zu vernichten. Heute hat es dann nochmal ein Zeitfenster gegeben. 4 Stunden lang hatten Zivilisten die Gelegenheit, den Norden des Gazastreifens in Richtung Süden zu verlassen. Wie das gelaufen ist, besprechen wir mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Israel. Julio, weiß man denn, ob viele Menschen diesem Aufruf jetzt gefolgt sind, dieses 4 Stunden Zeitfenster zu nutzen? Beziehungsweise was weiß man überhaupt, wie viele Menschen noch in Gaza-Stadt sind?
Also wie viele jetzt wirklich dieses Zeitfenster genutzt haben, das kann man schwer sagen. Ich habe Bilder gesehen und das waren bestimmt Hunderte, die da sich in einem Konvoi bewegt haben Richtung Süden des Küstenstreifens. Wir wissen ja, dass das israelische Militär gesagt hat, die Leute sollen aus Gaza City und aus dem Norden des Küstenstreifens Richtung Süden gehen. Da wurde eine Straße freigegeben und das haben die gemacht, die sind da und wir haben Bilder gesehen, sowohl Bilder, die wir jetzt bekommen haben von den israelischen Soldaten, aber auch Bilder, die Al-Ghad TV, ein arabischer Sender, gedreht hat und man hat gesehen, wie diese Menschen die weiße Fahnen schwenkten, das ist ja das internationale Zeichen, nicht auf Menschen zu schießen und das hat gut funktioniert, die wirkten sehr, sehr ja, K.O., man hat gesehen, manche hatten relativ rote Gesichter, was vielleicht ein Hinweis ist, dass sie wenig Wasser bekommen haben in der letzten Zeit. Aber sie waren glücklich. Sie waren glücklich, dass sie dann zentral oder das Zentrum Gazas verlassen haben und in die vermeintlich sichere Zone in den Süden gekommen sind.
Wo du gerade die Medien und die Bilder schon angesprochen hast, in Nachrichtenagenturen liest man gerade, die fliehenden Menschen, die wären an Panzern vorbeigekommen, die da schon bereit stünden, um Gaza-Stadt anzugreifen. Was weiß man gerade über die Strategie der israelischen Armee?
Also das stimmt. Ich habe auf diesen Bildern auch die Panzer gesehen. Das zeigt natürlich, dass weite Teile von Gaza-Stadt ja umstellt sind mit schwerer Artillerie, mit Panzern. Die Strategie ist natürlich, dass man irgendwann reingeht. Und zwar, die gehen ja schon rein, aber noch so stichpunktartig und versuchen, das Tunnelsystem eben irgendwie freizulegen. Und wir haben auch Bilder gesehen, wie solche Tunneleingänge und Ausgänge gesprengt werden. Aber das ist die Taktik, dass man jetzt wirklich reingeht. Man könnte fast sagen, da wo es richtig wehtut, denn da wird ja jetzt auch dieser Häuserkampf erwartet. Dieser Kampf in den Tunnelsystemen, der sehr schwierig werden wird. Da gibt es aber auch eine spezielle Einheit vom israelischen Militär. Die gehen da auch mit so Robotern rein und räuchern da regelrecht diese Tunnelgänge aus. Wir haben da Bilder gesehen. Also das wird, glaube ich, nicht sehr angenehm, wenn es dann darum geht, hier in diesen heftigen Häuserkampf auch reinzugehen. Mann gegen Mann, das wird sehr, sehr verlustreich werden auf beiden Seiten. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Verluste. Über 300 israelische Soldaten sind seit Beginn der Bodenoffensive getötet worden. Also das sind Zahlen, die nichts Gutes auch erwarten lassen.
Ja, absolut. Und da könnten ja auch Hamas-Angehörige auf die Idee kommen, möglicherweise auch in Richtung Süden des Gazastreifens sich aufzumachen. Wie will man sicherstellen, dass genau das nicht passiert?
Also indem man eigentlich den Gazastreifen zweigeteilt hat, und ich glaube, es ist zumindest nicht unter der Erde, ist möglicherweise möglich, weil da gibt es ja diese Tunnelsysteme. Aber ich glaube, dass es oberhalb kaum noch möglich ist, dass wirklich dezidierte Hamas-Kämpfer, die sich auch als solche zu erkennen geben, dann auch in den Süden gehen. Möglicherweise verstellen die sich und verkleiden sich als Zivilperson, ich weiß es nicht. Das ist möglich, aber es gibt natürlich auch im Süden Hamas-Posten. Das muss man auch ganz offen sagen. Es ist ja nicht so, dass der gesamte Süden jetzt von dem israelischen Militär schon besetzt worden ist. Auch da gibt es immer noch in Städten wie Khan Yunis und in anderen Ortschaften gibt es weiter natürlich Hamas-Zellen, die da agieren, militärisch agieren, und da gibt es weiter Kämpfe. Letzte Nacht wurde erst Khan Yunis beschossen.
Was macht die Hamas in der Zwischenzeit? Fliegen auch weiter Raketen in Richtung Israel?
Ja, wir hatten heute wieder häufig Raketenalarm, vor allem natürlich an den Grenzortschaften zum Gazastreifen. Und es gab auch im Norden Raketenalarm, also von der Hisbollah, möglicherweise aber auch Hamas-Zellen, die im Libanon oder sogar in Syrien sind. Also man hat vermutet, dass es heute auch aus Syrien Beschuss gab. Das gibt es ja, einzelne Zellen auch von der Hisbollah oder von der Hamas. Also auch da muss man weiter sorgsam sein. Und ja, das israelische Militär blickt mit großer Sorge auf alle Fronten, die es gibt. Nicht nur der Gazastreifen, der Norden auch die Westbank ist eine sehr, sehr sensible Front. Und da gucken die israelischen Militärs, dass man das weiter im Griff hat.
Julio Segador, unser Korrespondent in Israel, zur aktuellen Lage im Gazastreifen. Da versucht die israelische Armee, den Norden und vor allem Gazastadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist mal wieder ziemlich spät geworden beim Bund-Länder-Gipfel in Berlin. Aber über die Kosten für die Unterbringung und Integration von Geflüchteten hatten Bund und Länder ja auch vorher lange gestritten. Erst früh heute Morgen hat Olaf Scholz dann zusammen mit mehreren Länderchefs die Einigung verkündet. Grob zusammengefasst, gibt es mehr Geld vom Bund für die Kommunen? Die Geflüchteten selbst, die bekommen unter Umständen aber weniger. Die Reaktionen darauf, die sind gemischt. Und wir schauen jetzt mal drauf mit Jan Bungertz aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Jan, lass erstmal nochmal drauf schauen, was sind denn jetzt eigentlich die wichtigsten Beschlüsse?
Ja, also ein großer Punkt, der den Ländern besonders wichtig war. Der Bund beteiligt sich ab dem kommenden Jahr stärker an der Finanzierung der Flüchtlingskosten. Dafür werden Zahlungen an Länder und Kommunen zusammengefasst in einer neuen Pro-Kopf-Pauschale. 7.500 Euro pro Geflüchteten und Jahr. Städte und Gemeinden, die viele Menschen aufnehmen, könnten also mehr bekommen als bisher. So eine Pro-Kopf-Pauschale hatten Länder und Kommunen auch schon länger gefordert, allerdings einen deutlich höheren Betrag von bis zu 10.000 Euro. Ja, nur teilweise zufrieden war deshalb heute Morgen im Deutschlandfunk der Vizepräsident des Städtetags, Burkhard Jung, SPD.
Positiv ist ohne Zweifel, dass es endlich eine Kopfpauschale gibt. Aber die 7.500, auf die man sich geeinigt hat, sind deutlich zu wenig.
Ja, auch NRW-Ministerpräsident und CDU-Politiker Hendrik Wüst kritisiert, dass weiter ein großer Teil der Kosten bei Ländern und Kommunen hängen bleibt, also für Unterkunft, für Integration, auch wenn der oder die einzelne Geflüchtete erstmal weniger Geld bekommen soll.
Dann lass uns da doch nochmal konkreter drauf schauen, was da geplant.
Also bisher können Asylsuchende nach 18 Monaten in Deutschland, also nach anderthalb Jahren, Leistungen in Anlehnung an die Sozialhilfe bekommen. In Zukunft ist das erst nach 3 Jahren möglich. Außerdem sollen bald zum Beispiel Essen in staatlichen Unterkünften auf diese Leistungen angerechnet werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, meint, dass so 1 Milliarde Euro eingespart werden kann. Er schreibt auf X auch, so werde die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert. Gut, Migrationsforschende sind zumindest von Letzterem nicht überzeugt. Und der Paritätische Wohlfahrtsverband findet es unmenschlich und auch unvernünftig, Menschen über Jahre nicht mal Leistungen auf Sozialhilfeniveau zu gewähren. Die Länder Bremen und Thüringen warnen auch vor Problemen für die Integration, besonders wenn Kinder betroffen sind.
Und ganz praktisch sollen Geflüchtete ja auch weniger Bargeld bekommen, ne?
Ja, geplant ist, deutschlandweit eine Bezahlkarte einzuführen, mit der Geflüchtete dann bargeldlos für den täglichen Gebrauch bezahlen sollen. Es soll die Möglichkeit einschränken, Geld zurück in die Herkunftsländer zu überweisen. Auch das wird von manchen bisher als Anreiz gesehen, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Außerdem sollen Asylverfahren beschleunigt werden, vor allem für Menschen mit geringen Chancen auf Anerkennung. Die Bundesregierung soll prüfen, ob Asylverfahren auch außerhalb Europas durchgeführt werden können und sich für mehr Migrationsabkommen mit Herkunftsländern einsetzen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann geht das allerdings nicht weit genug, vor allem beim Thema illegale Migration.
Dass der Zuzug von illegaler Migration gestoppt wird, dass die Menschen erst gar nicht nach Deutschland kommen, dafür wird zu wenig gemacht.
Auch CDU-Chef Friedrich Merz nennt die Beschlüsse einen ersten Schritt. Grünen-Chef Omid Nuripur wiederum ärgern solche Aussagen. Beim Bund-Länder-Gipfel waren ja auch Vertreter von CDU-CSU mit am Tisch.
Ich glaube, das ist das, was die Leute von uns wollen, dass wir die Lösungen auch tatsächlich umsetzen und nicht die ganze Zeit davon sprechen, was alles nicht reicht.
Immerhin, da sind sich Union und Ampel einig. Das, was beschlossen wurde, soll jetzt schnell umgesetzt werden.
Immerhin das. Also zusammengefasst, Länder und Kommunen können mit mehr Hilfe vom Bund rechnen für die Unterkunft und für die Integration von Geflüchteten. Die wiederum, die sollen unter Umständen weniger Geld bekommen. Habt ihr gehört von Jan Bungertz aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke dir, Jan.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mal kurz alle aufzeigen, die aus München kommen. Okay, danke. Und von denen, die aus München kommen, wer hat da schon mal was im Taxi liegen lassen? Oder im Uber? Wenn wir die gleiche Übung jetzt in Düsseldorf oder in Köln wiederholen würden, dann dürften weniger Leute aufzeigen. Eine neue Studie von Uber sagt nämlich, dass in München die Menschen häufiger Sachen liegen lassen im Wagen, der sie gerade transportiert hat, als woanders in Deutschland. Verrückt, oder? Wir wollten wissen, was es ist, was Leute so vergessen, und haben einen gefragt, der es wissen muss. Nämlich Marcel. Marcel fährt seit einigen Jahren Taxi in Bonn. Hallo Marcel.
Hi.
Sag mal, wie oft lassen denn Leute bei dir was im Taxi liegen? Kommt das oft vor?
Also tatsächlich haben wir da eine unterschiedliche Häufigkeit drin. Also tagsüber geht es, aber eher nachts. Also nachts passiert das schon ziemlich häufig.
Okay, da höre ich so ein bisschen das Thema Alkohol schon direkt raus. Oder ist das Klischee?
Das ist tatsächlich ein Klischee, aber auch das bewahrheitet sich immer wieder. Also tatsächlich, wenn Leute mehr getrunken haben, lassen sie auch tatsächlich mehr liegen.
Hm. Ist das denn dann an jedem Abend so? Also ich meine, jetzt wirst du wahrscheinlich nicht jeden Abend alkoholisierte Menschen durch die Gegend fahren. Oder sagst du auch, abends sind Leute einfach schusseliger, weil sie irgendwie einen Tag im Knochen haben und vielleicht irgendwie durch sind, müde sind, oder lassen sie halt mal was liegen?
Also das ist halt unterschiedlich, ne? Also wenn mehr zu tun ist, dann ist auch dementsprechend, dann passiert das häufiger, dass da was liegen gelassen wird. Aber man kann schon davon ausgehen, wenn es halt das Taxi mehr gefordert wird, sprich, das sind irgendwelche Großveranstaltungen oder halt irgendwelche Volksfeste oder sonstiges, dann passiert das auch häufiger, dass da was liegen gelassen wird.
Was sind das für Sachen, die dann liegen bleiben?
Also tatsächlich haben wir alles Mögliche dabei gehabt. Also sogar mal eine Krücke, die tagsüber liegen geblieben ist. Okay. Ne? Wo der mit zwei Krücken eingestiegen ist, mit einer dann ausgestiegen ist, weil die dann irgendwie während der Fahrt die nach hinten gelegt hat und die dann vergessen hat. Aber so das Klassische, was tatsächlich immer liegen bleibt, ist entweder ein Handy, was ziemlich häufig passiert, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. So, das ist das, was ich immer am Mann habe.
Ja.
Schlüssel passiert auch häufig, gerade wenn man sich hinsetzt oder so und aufsteht, dann fällt das halt rechts aus der Hose oder links aus der Hose raus, dann liegt das dann in der Fußmatte, oder halt auch Portemonnaie beim Bezahlen irgendwie dann falsch beiseite gelegt oder nicht richtig in die Tasche rein. Ja, und dann liegt es da.
Und das sind alles Dinge, wo du dich wirklich richtig ärgerst, wenn die liegen bleiben, ne?
Ja, vor allem, also ich meine, wenn der Fahrgast auf dem Beifahrer sitzt, dann kann ich das halt kontrollieren. Ich mache dann halt immer den Blick, gucke dann immer, liegt da was, okay. Und dann beim Aufstehen kann ich meistens dem Kunden dann auch sagen, hören Sie mal, da liegt noch die Sache XY. Aber wenn das jetzt gerade auf der Rückbank passiert und du dann im Idealfall noch losfährst und dann nach 5 Minuten auf einmal ein klingelndes Handy auf der Rückbank hörst, dann weißt du, oh Mann, nein, bitte nicht.
Was machst du denn dann? Also jetzt hast du gesagt, wenn du es gerade bemerkst, noch wenn der Fahrgast, die Fahrgästin da ist, dann kannst du natürlich noch handeln, aber jetzt merkst du es halt erst irgendwie eine Stunde später oder irgendwer anders, der nächste Fahrgast findet dann irgendwas. Was kannst du denn überhaupt machen?
Also es kommt halt immer auf den Gegenstand an, ne? Also wenn das jetzt tatsächlich ein Schlüssel oder ein Portemonnaie ist, dann gucke ich halt beim Schlüssel, kann ich halt tatsächlich nicht viel machen. Dann nehme ich das halt mit in unser Büro und hoffe, dass sich das irgendeiner meldet oder ich halt einen Anruf oder eine Anfrage dazu bekomme. Hm. Beim Portemonnaie ist es halt ein bisschen leichter. Da guckst du halt rein und hoffst, dass du irgendwie einen Personalausweis, eine Krankenkarte, eine Sparkasse findest oder was auch immer. Und beim Handy ist es halt so, dass ich es direkt auflade. Ich habe mehrere Kabel drin, meistens für die Kunden, weil die auch immer fragen, hey, kann ich mein Handy aufladen? Hm. Habe ich von iPhone bis zu jedem Android-Gerät habe ich halt immer ein Kabel da und versuche das dann aufzuladen, weil die Leute dann, das ist ja der erste Impuls, der dann kommt, hey, wo ist mein Handy? Ich rufe es mal an.
Klar.
Und dann gehe ich halt dran.
Hm. Gibt es Leute, wo du sagen kannst, das sind Leute, die am häufigsten Dinge liegen lassen? Junge, alte, Männer, Frauen, was weiß ich?
Also tatsächlich, wenn das so, also es kommt in jedem Alter vor, aber meistens sind das halt die stark alkoholisierten Jugendlichen bis, sag ich mal, mittleren Alters Erwachsenen. Meistens Handy, Portemonnaie, Schlüssel.
Ja. Was mache ich, wenn ich was liegen gelassen habe, so vielleicht zum Schluss der Tipp vom Pro, am besten die Taxizentrale anrufen oder Fundbüro oder was mache ich am
Start? Ja, am besten halt eh immer die Nummer anrufen, die man da gerade gewählt hat, ne, und da nochmal nachfragen. Und wie gesagt, wenn das jetzt in einer großen Stadt war, in einer fremden Stadt, wo man halt nur eingestiegen ist, dann würde ich halt immer die größte Zentrale anrufen und da mal nachfragen.
Mhm. Aber im Zweifel fährst du tatsächlich hinterher und guckst, ob du noch irgendwen erreichst. Ja, das ist ja auch schon noch durchaus löblich. Also ich meine, das ist ja deine Zeit, ne?
Ja, also tatsächlich ist es so, es gibt da auch eine wichtige Regel beim Taxi, ist es halt so, alles, jetzt kommt's, was der Fahrer in den Kofferraum einlädt, sprich, wenn ich jetzt als Taxifahrer etwas in den Kofferraum einlade, bin ich dafür haftbar, weil ich es da direkt eingeladen habe.
Ach krass.
Sprich, fahre ich dem Kunden jetzt zum Flughafen und fahre los und der Koffer ist am Kofferraum, dann ist es meine Schuld. Aber alles, was im Fahrraum liegen bleibt, dann könnte ich theoretisch eine Anfahrt dafür nehmen. Weil das nicht in meinem Zuständigkeitsbereich ist. Ich kann ja nicht nach jedem Kunden aussteigen und gucken, bleibt da was liegen. Ja. Also alles, was ich selber berühre und einlade, dafür habe ich die Haftung. Und wie gesagt, alles, was im Innenraum ist und was ich halt selber ja nicht überprüfen kann, da könnte ich theoretisch vom Fahrgast eine Antwort berechnen.
Hm, verstehe.
Oder er kommt es halt nach Dienstschluss bei mir im Büro abholen.
Hm.
Das geht natürlich auch.
Klar.
Aber im meisten Fall, also ich habe bis jetzt noch nie irgendwie eine Anfassgebühr genommen und die meisten Kunden freuen sich halt tatsächlich und geben mir ein kleines Trinkgeld.
Ja, klar.
Also das
Marcel, vielen lieben Dank, dass du uns da weitergeholfen hast und weiter gute Fahrt, ne?
Gerne. Danke euch auch.
Mach's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2 Jahre ist es jetzt her, da hat der Sänger und Schauspieler Gil Oferim für ordentlich Aufregung gesorgt. Beim Einchecken in ein Hotel in Leipzig sei er von einem Hotelmitarbeiter als Jude antisemitisch diskriminiert worden.
Ich stehe hier mit meiner Kette und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken.
Gil Oferim hat dann sehr viel Unterstützung bekommen von seiner Fanbase, auch von anderen Organisationen. Und jetzt, 2 Jahre später, sitzt er selbst auf der Anklagebank im Landgericht Leipzig wegen Verleumdung. Alexander Moritz beobachtet den Prozess für uns. Erstmal hallo Alexander, grüß dich.
Hey, grüß dich.
Erklär doch bitte erst nochmal kurz, wie es dazu gekommen ist, dass Gil Oferim überhaupt angeklagt wurde.
Ja, weil der Hotelmitarbeiter, dieser Herr W., Gil Oferim direkt nach dem Vorfall angezeigt hat, wegen Verleumdung. Dem Hotelmitarbeiter zufolge war das nämlich alles ganz anders, als es in dem Video scheint. Oferim habe sich bei ihm beschwert, weil er lange warten musste, habe dann damit gedroht, dass er ein Video machen werde, dass dieses Hotel, ja, eigentlich, kann man so hat gesagt, ein Scheißhotel sein wäre, und hat ihn quasi bedroht. Der Mitarbeiter hat auch gesagt, er hat sich bedroht gefühlt. Daraufhin gab es eine Gegenanzeige gegen den Mitarbeiter von Gil Oferim. Und die Staatsanwaltschaft Leipzig hat dann mehrere Monate ermittelt, hat Videos ausgewertet, Zeugen befragt und ist zum Schluss gekommen, naja, der Hotelmitarbeiter ist vermutlich unbescholten. Oferim dagegen hat bewusst falsch ausgesagt. Deswegen ist er angeklagt und darüber verhandelt eben das Landgericht Leipzig seit heute Vormittag. Gerade um 17 Uhr ist der erste Prozesstag vorbeigegangen.
Also eine schwierige Angelegenheit. Wie ist denn Gil Oferim heute vor Gericht dann aufgetreten?
Wirklich sehr betont cool nach außen. Also er hat sich da schweigend auf die Anklagebank gesetzt, ist mit seinen 4 Anwälten gekommen. Er hat eine schwarze Lederjacke angehabt und die Kette mit dem Davidstern, gut sichtbar, um die es ja die ganze Zeit geht. Und er hat aber größtenteils geschwiegen, wollte nicht aussagen. Dafür hat sein Verteidiger ein Eingangsstatement vorgetragen, eine halbe Stunde lang. Und da bleibt Oferim bei seinen Vorwürfen. Die Verteidigung beklagt, dass Oferim jetzt schon öffentlich als Lügner abgestempelt worden sei durch Medienberichte, wo eben diese Überwachungskamerabilder interpretiert werden. Aber das sei eigentlich gar nicht so sicher, wie man glauben könnte. Und der zentrale Satz der Verteidigung ist, es geht nicht um den Stern, ob der sichtbar war, sondern um die Diskriminierungserfahrung von Herrn Oferim. Da müsse man einfach den Opfern glauben, ähnlich wie bei MeToo-Fällen. Also der hat versucht, alles für seinen Mandanten rauszuholen und das Bild von ihm in der Öffentlichkeit gerade zu rücken.
Das hast du gerade auch schon gesagt, Gil Oferim hält an seiner Darstellung fest. Die Staatsanwaltschaft sieht das offensichtlich anders. Kann man jetzt nach diesem ersten Prozesstag überhaupt schon irgendwas sagen? Ist da schon irgendwie irgendwas in irgendeine Richtung geklärt worden?
Nein, nicht wirklich. Also so ein Prozess dauert ja auch immer eine Weile, da müssen auch Formalia aufgenommen werden. Heute Nachmittag hat aber eben Tell-Mitarbeiter auch ausgesagt, der wird vermutlich morgen nochmal weiter aussagen. Und der hat eben gesagt, es ist so, wie er es geschildert hat, Gil Oferim habe ihn bedroht und er habe auch gar nicht gewusst, wer Gil Oferim eigentlich ist. Also es sei abwegig, dass er ihn antisemitisch beleidigen wollte, weil er kannte ihn ja gar nicht. Und er hat auch geschildert, einigermaßen emotional, wie sehr ihn das Ganze mitgenommen hat. Er habe danach Morddrohungen bekommen, dieser Mitarbeiter, habe nicht mehr arbeiten können eine Zeit lang und trage beispielsweise bis heute sein Namensschild nicht mehr öffentlich im Hotel, weil er eben Angst hat, darauf angesprochen zu werden, auf diesen Vorfall, an dem er sagt, er ja gar nichts für kann.
Jetzt ist das Umfeld, in dem dieser Prozess gerade stattfindet, ja nicht das Einfachste. Wir haben nicht nur den Krieg in Israel, es gibt auch offen antisemitische Demonstrationen bei uns in Deutschland. Welchen Einfluss hat all das jetzt auf den Prozess?
Also im Gerichtssaal hat es keine Rolle gespielt heute. Es gab auch keine Demonstrationen oder sowas in der Art, was man hätte meinen können. Die Sicherheitsmaßnahmen, die das Gericht versprochen hatte, höhere Sicherheitsmaßnahmen, habe ich heute nicht erlebt, also habe ich nicht wahrgenommen. Die sollen verdeckt sein, also möglicherweise kriegt man auch nicht immer alles mit. Morgen geht die Verhandlung dann weiter und bis Anfang Dezember sind noch Termine angesetzt.
Alexander Moritz hat zusammengefasst, was am ersten Tag im Prozess gegen den Sänger und Schauspieler Gil Oferim passiert ist und ob es schon in irgendeine Richtung geht. Und das tut es offensichtlich noch nicht, aber es sind ja auch noch ein paar Tage, die der Prozess läuft. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn Tiere kein Zuhause haben und dann irgendwie irgendwo aufgegabelt werden, dann landen sie meistens im Tierheim. Ist bei Katzen zum Beispiel häufig der Fall und dann ist gerne auch mal da Endstation angesagt, gerade für menschenscheue Katzen. Die haben nämlich richtig schlechte Chancen auf eine Weitervermittlung. Um genau denen zu helfen, ihre Angst abzubauen, gibt's jetzt in einem Tierheim in Hessen Vorleserinnen und Vorleser. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Es entstehen Fragezeichen in meinem Kopf. Erzähl mal.
Also das Ganze ist in einem Tierheim in Butzbach und dort gibt es mittlerweile 6 ehrenamtliche VorleserInnen und die Heimleiterin Claudia Meid. Die hat der EPD erzählt, dass deren Job dann wirklich genau so ausschaut, wie man sich das auch vorstellt.
Das heißt, die Leute setzen sich zu denen, müssen sehr geduldig sein, lesen, bis dann irgendwas von den Katzen zurückkommt. Sei es auch nur, dass sie sich dann trauen, aufs Klo zu gehen oder was zu essen.
Also man merkt schon, es geht gar nicht darum, dass die zum Kuscheln kommen oder so, sondern echt so ganz grundlegend darum, dass die Katzen sich dann ganz bisschen entspannen, obwohl ein Mensch mit denen im Käfig ist. Und die Katzen sollen dadurch einfach ein bisschen dran gewöhnt werden, dass der Kontakt zu Menschen nicht direkt was Schlechtes bedeutet, sondern ganz normal ist.
Okay, klingt nach einer schon irgendwie ehrenhaften Aufgabe so, aber nichtsdestotrotz, ist das nicht ein bisschen seltsam, da mit einer Katze in einem Käfig oder Katzen zu sitzen und ein Buch vorzulesen? Also finden sich dafür Menschen, die sowas tun?
Offenbar ja. Also Marlene Dort ist da zum Beispiel eine Katzenvorleserin und die hat erklärt, dass sie da auch selbst was draus mitnehmen kann.
Ich lese gerne vor, mich beruhigt das tatsächlich, besonders wenn man halt Zuhörer hat, die selber auch ruhig sind. Ja, gibt mir eine Ruhe, die ich vorher vielleicht nicht mitgebracht habe. Also ist ein angenehmes Gefühl auf jeden Fall.
Ich finde, man kann sich das ganz gut vorstellen. Ne?
Ja, schon irgendwie, es passt alles soweit. Ne? Ja.
Aber Marlene Dort hat auch erzählt, dass es gerade am Anfang für sie seltsam war, weil drumherum arbeiten natürlich die Tierheim-Mitarbeitenden einfach weiter.
Klar.
Und die scheuen Katzen, die ziehen sich auch erstmal zurück, sind also nicht irgendwie am Anfang sehr offen. Aber das Ganze ist offenbar sinnvoll. Auch in anderen Tierheimen hat man mit dieser Vorlesemethode schon gute Erfahrungen gemacht.
Also wer im Alltag zwischendurch mal was runterkommen will und gleichzeitig auch noch was Gutes tun möchte, Katzen vorlesen, ja? Wäre da jetzt unser Vorschlag, kann man bestimmt auch in dem ein oder anderen Tierheim in eurer Region mal anfragen, ob die da vielleicht Interesse hätten. Ich finde es eine schöne Idee und wenn ich könnte, würde ich schnurren. Kann ich aber nicht. Justus Wolters. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.